Deutschlandfunk. Tag für Tag. Auf der Internetseite des Deutschen Bundestages kann man sich über die Berufe aller 709 Abgeordneten informieren. Da sieht man schnell, Juristen und Lehrer sind besonders stark vertreten, Arbeiterinnen und Arbeiter sind traditionell unterrepräsentiert. Und was ist mit Theologen? Gibt es auch, zum Beispiel Christoph Matschi bei der SPD oder der Militärseelsorger Pascal Kober von der FDP, beide Protestanten. Welche Rolle protestantische Theologen in der Politik spielen und spielten, darum geht es in einem Forschungsprojekt der Universität Münster. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eine Datenbank angelegt über evangelische Theologen in deutschen Parlamenten seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Was man dort erfahren kann über politische Einstellungen und Parteienzugehörigkeit der Politiker mit Theologiestudium, das fasst Michael Hollenbach zusammen.
Rot-Grün hatte eine satte Zweidrittelmehrheit, zumindest unter den 33 evangelischen Theologinnen und Theologen, die als Parlamentarier 1990 in der letzten Volkskammer der DDR saßen.
Viele meinten, dass die Theologen einfach in die Bresche gesprungen seien, weil die Politiker eben der DDR disqualifiziert waren und die Theologen eigentlich die einzigen waren, die sprachmächtig waren qua ihrer Ausbildung und die auch einen gewissen Vertrauensvorschuss in der Gesellschaft genossen.
Erläutert die Münchner Historikerin Claudia Lepp. Die Theopals, wie sie in dem Forschungsprojekt bezeichnet werden, hatten bereits in kirchlichen Gremien demokratische Verfahren kennengelernt. Das war gefragt in den letzten Monaten der DDR. Die Parlamentarier mit Theologiestudium waren in einem Politikfeld besonders präsent.
Was auffällig war, dass gerade in der 10. Volkskammer und dann im 12. Bundestag die ostdeutschen theologischen Parlamentarier als Vergangenheitsaufarbeitungsexperten galten. Und zwar sowohl in Richtung NS-Aufarbeitung als auch in Richtung Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit.
Aber nicht nur in den Parlamenten, auch in den Regierungen waren Theologen und Pfarrer damals stark vertreten. Markus Meckel war der letzte Außenminister der DDR, Hans-Wilhelm Ebeling Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Besonders hervorzuheben natürlich Rainer Eppelmann, der ehemalige Wehrdienstverweigerer, war nun Minister für Abrüstung und Verteidigung. Also das war natürlich schon eine Sensation.
Ein weiterer Pfarrer, den es damals in die Politik zog, war Joachim Gauck, der 1990 für Bündnis 90 Die Grünen dem Bundestag angehörte und nach seiner Zeit als Beauftragter für die Stasi-Unterlagen dann von 2012 bis 2017 Bundespräsident war. Dass ausgerechnet 1989-90 so viele Theologinnen und Theologen sich in der Politik engagierten, das sei gar nicht so überraschend, meint Uta Elisabeth Hohmann vom Exzellenzcluster Religion und Politik in Münster.
Das ist auch eine Beobachtung, die sich ein Stück weit generalisieren lässt, also dass in Unbruchszeiten die Zahl der theologischen Parlamentarier am höchsten ist. In der Weimarer Republik ist es so, dass gerade die Revolution 1918 zu einem Schub geführt hat und wir da auch gerade am Anfang der Weimarer Parlamente einen hohen Theologenanteil haben.
Schon in der Deutschen Nationalversammlung 1848 war der Anteil der evangelischen Theologen überdurchschnittlich hoch. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörten dazu auch viele liberale Protestanten, was Reichskanzler Otto von Bismarck und den Kaiser überhaupt nicht erfreute.
Es gibt diesen Ausspruch von Wilhelm II., dass politische Pastoren ein Unding sind und die Herren Pastoren sich lieber um die Seelen der Gemeinde kümmern sollen.
1871 wurde der sogenannte Kanzelparagraph ins Strafgesetzbuch eingeführt. Geistlichen wurden damit politische Äußerungen untersagt. Dieser Paragraph sollte vor allem katholische Priester einschränken, doch er dürfte auch evangelische Theologen getroffen haben. Auch innerhalb der evangelischen Kirchenleitungen wurden die Aktivitäten, besonders von liberalen Pfarrern, kritisch beobachtet. Das galt auch während der Weimarer Republik, sagt Benedikt Brunner vom Institut für Europäische Geschichte in Mainz.
Das war eine schwierige Situation für die, die sich dezidiert demokratisch gebärt haben oder gerade auch für die, die eine Zusammenarbeit mit der SPD oder der Zentrumspartei für möglich hielten. Also da stand man oft unter erheblichem Rechtfertigungsdruck.
Zu Beginn der Weimarer Republik gab es zunächst mehr liberale als konservative Theologen unter den Parlamentariern. Doch das Verhältnis kehrte sich schnell um. Die Partei des politischen Protestantismus war vor allem die rechtskonservative DNVP.
Das war so die beliebteste Gruppe für Protestanten, die sich da engagieren wollten, mit dem Ziel, den Bestand zu erhalten, der kirchlichen Einflussmöglichkeiten auf die Gesellschaft und auf den Staat.
Der Sozialethiker Arnulf von Celia vom Münsteraner Exzellenzcluster Religion und Politik hat unter anderem das Wirken des rechtskonservativen Pfarrers Bruno Döring untersucht, der von 1930 bis 1933 als Vertreter des völkisch-nationalen Blocks Mitglied des Reichstags war. In seiner Predigt anlässlich der Eröffnung des Dritten Reichstags 1925 wird deutlich, wie sehr der Monarchist gebliebene Döring den Parlamentarismus ablehnte. Der Pfarrer wetterte vor den Abgeordneten gegen die, so wörtlich, satanische Fratze der Zufallsmehrheit und er forderte die christlichen Parlamentarier auf, dafür zu sorgen, dass der Heilige Geist in den Parlamentshallen zu wehen beginne, ehe man an der Pestilenz der Zahlen gestorben sei. Der Zahlen, die ja eigentlich nur die demokratischen Verhältnisse im Parlament widerspiegelten. Die Position von Bruno Döring war keine Ausnahme unter den theologischen Abgeordneten. Benedikt Brunner.
Man kann es gerade für die Weimarer Republik sagen, dass das ein sehr langer Weg war, den der Protestantismus zumindest in seinen Führungsetagen zu gehen hatte. Also in großen Teilen war der Protestantismus nationalprotestantisch geprägt und in diesen Teilen bestanden große Vorbehalte gegenüber der Demokratie und dem Parlamentarismus.
Nach 1945 spielte die katholische Zentrumspartei keine besondere Rolle mehr. Das bot vielen evangelischen Theologen mit nationalkonservativen Einstellungen die Möglichkeit, sich der CDU anzunähern. Die Haltung vieler führender Protestanten war nach 1945 national- und staatsfixiert sowie von Aversionen gegen politische Parteien und die parlamentarische Demokratie geprägt. Nur langsam bewegten sich evangelische Theologen auch auf die SPD zu. Das änderte sich in den 60er Jahren, als sich die SPD mit ihrem Godesberger Programm den Kirchen gegenüber öffnete. Protestantischerseits zeichnete sich über die Kirchentage und die Arbeit der evangelischen Akademien eine immer größere Schnittmenge, vor allem zwischen jüngeren Theologinnen und Theologen sowie den Sozialdemokraten ab. Etwa in Fragen der Friedensarbeit und der Kooperation mit der damals sogenannten Dritten Welt. Eine Scharnierfunktion übernahmen hier Persönlichkeiten wie Erhard Eppler und später Wolfgang Huber. In den 80er Jahren gab es dann sogar eine sozialdemokratische Mehrheit unter den parlamentarischen Theologen. Mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag 1983 stellte Rot-Grün dann bis 2009 die Mehrheit der parlamentarischen Theologinnen und Theologen.
Im Grunde genommen gilt das für den Bundestag für die ganzen 80er und 90er Jahre noch. Also im Grunde genommen erst Mitte der 2000er Jahre wandelte es sich, dass eben wieder mehr Abgeordnete von der CDU, auch Abgeordnete von der FDP kamen.
Obwohl gerade von Rechtspopulisten heutzutage der Vorwurf zu hören ist, die evangelische Kirche sei quasi rot-grün unterwandert, gilt das für die Theologinnen und Theologen, die sich im Bundestag engagieren, nicht. Hier hat Schwarz-Gelb die Mehrheit. Die Betätigungsfelder der theologischen Volksvertreter waren breit gestreut. Als Lobbyisten für ihre Kirchen verstanden sie sich bisher jedenfalls nicht, sagt Claudia Lepp.
Das ist doch sehr auffällig, dass es da kaum Aktivitäten gibt, dass diese theologischen Parlamentarier jetzt besonders aktiv für kirchliche Interessen eingesetzt worden seien.
Allerdings gab es politische Erwartungen an die Politiker mit Theologiestudium. Als etwa der sozialdemokratische Pfarrer Heinrich Alberts 1961 zum Berliner Senator für Inneres berufen wurde und damit auch für die Polizei zuständig war, soll Willy Brandt als regierender Bürgermeister gesagt haben:
Heinrich, auf diesem Stuhl muss einer sitzen, der die 10 Gebote kennt.
Eine derartige Erwartungshaltung fand Heinrich Alberts aber eher bedrückend, wie er rückblickend feststellte.
Diese Erwartung, hier wisse einer, was gut und böse sei, hat mich jahrelang besonders belastet. Wenn andere nach Nützlichkeit und Opportunität entschieden, wurde hier einem zugemutet, Maßstäbe zu haben und sich an sie zu halten.
Lange Zeit galt das Narrativ, dass die Protestanten sich schwer getan haben mit der parlamentarischen Demokratie. Trotz einiger liberaler Theologen unter den Parlamentariern kann man das für die Weimarer Republik durchaus sagen. Und für die Bundesrepublik wird oft darauf hingewiesen, dass die EKD sich erst 1985 mit der Denkschrift »Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie« eindeutig zur Demokratie bekannte. Diese These, dass sich die Kirche erst spät auf die Demokratie eingelassen habe, relativiert die Theologin Uta Elisabeth Hohmann vom Münsteraner Projekt Theopal.
Man kann einfach nochmal gut sehen, dass es nicht so ist, dass die Lerngeschichte im deutschen Protestantismus so spät erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt und erst 1985 eine Idee entsteht, wie man diese Affinität des christlichen Glaubens mit der Demokratie ausdrücken kann. Es ist vielmehr so, dass sich diese Lerngeschichte synchron zur gesamtgesellschaftlichen Lerngeschichte vollzieht.
Das heißt, führende Protestanten haben der parlamentarischen Demokratie nach 1945 nicht reservierter gegenübergestanden als die Gesellschaft insgesamt. Aber sie haben sie anfangs auch nicht gerade engagiert unterstützt.
Soweit der Beitrag von Michael Hollenbach